Als Thema habe ich vorgeschlagen Apostelgeschichte 8, ab Vers 26. Wir wollen das einmal lesen. Überschrift: Der Kämmerer aus dem Morgenland. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach: Stehe auf und gehe gen Süden auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza führt, der ist öde. Und Philippus stand auf und ging hin, und siehe, ein Äthiopier, ein Kämmerer, ein Gewaltiger, der Königin Kandake, der Königin von Äthiopien, die über ihren ganzen Schatz gesetzt war, war gekommen, um zu Jerusalem anzubeten. Und er war auf der Rückkehr und saß auf einen Wagen und las dem Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Tritt hinzu, schließ dich diesem Wagen an. Philippus aber lief hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen und sprach: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie könnte ich denn, wenn nicht jemand mich anleitet? Und er bat Philippus, dass er aufsteige auf seinen Wagen, und er setzte sich zu ihm. Die Stelle der Schrift aber, die er las, war diese: Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm stumm ist vor seinen Scherern, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen. Wer aber wird sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Der Kämmerer aber antwortete dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich oder von einem anderen? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing an mit dieser Schrift und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie auf dem Weg fortgezogen, kamen sie an ein Wasser. Und der Kämmerer spricht: Siehe, da ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Und sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl Philippus als auch der Kämmerer. Und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser herausgestiegen waren, entrückte der Geist des Herrn in Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog fröhlich seines Weges. Philippus aber fand man zu Aschdod, und er zog hindurch und verkündigte das Evangelium allen Städten bis nach Caesarea hin. Soweit diese Verse. Ja, Pfingsten ist vorbei. Und die Leute sind alle auf der Rückreise. Auch der Kämmerer. Und Pfingsten in Jerusalem, da war allerhand los. Da traf sich ja die ganze jüdische Welt zum Tempelfest und zum Pfingstfest. Da kamen ja die gläubigen Juden aus Kleinasien, sie kamen aus Persien, sie kamen aus Rom, sie kamen aus der Cyrenaika, also aus dem Nordafrika. Es war alles in Bewegung. Es war auch so ein großer Treffpunkt. Und hier, der Kämmerer kam aus Äthiopien, machte sich auf die weite, weite Reise. Und was in Erinnerung blieb, war wahrscheinlich bei dem einen oder anderen auch dieses Ereignis von den flammenden Zungen, von dem starken Wind und von dem Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist, dass plötzlich einfache Menschen wie die Galiläer, die Jünger, in fremden Sprachen und Mundarten redeten. Ja, wie geht denn sowas? Und was sagten sie? Wie hören wir sie die großen Taten Gottes reden? Und die großen Taten Gottes ist: Jesus ist am Kreuz gestorben für deine und meine Schuld. Und er ist auferstanden. Und jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren. Das sind die großen Taten Gottes. Darauf ist das ganze Alte Testament angelegt, auf den Messias. Die großen Taten Gottes. Und dann die bemerkenswerte Pfingstpredigt des Petrus. Da heißt es, da ging ihnen diese Predigt ins Herz. Das heißt, sie waren getroffen von der Botschaft. Und sie sagten: Was müssen wir tun, Brüder? Und Petrus, ein jeder solle sich bekehren und sich taufen lassen. Und da heißt es, und an jedem Tage wurde 3000 Seelen hinzugetan. 3000, überleg mal. Das ist, da wirkt der Heilige Geist. Da kommt was in Bewegung. Da werden Menschen offen für das Evangelium. Da erkennen Menschen sich selbst in dem Lichte Gottes. Und da heißt es weiter, Apostelgeschichte 6, 7, und das Wort wuchs und auch eine Menge der Priester wurden hinzugetan. Selbst die ganz Harten, ich sage mal die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die alles besser wussten, nicht? Natürlich. Auch die wurden von der Botschaft getroffen. 3000 Seelen wurden hinzugetan. Ja, wozu denn? War doch nichts, oder? Doch es entstand die neutestamentliche Gemeinde, die Gemeinde Jesu. Und sie ruhte von nun an auf 4 Säulen, nämlich auf die Lehre der Apostel, auf die Gemeinschaft, auf dem Brechen des Brotes und auf den Gebeten. Das sind die 4 Säulen der neutestamentlichen Gemeinde. Kann man gut behalten. Apostelgeschichte 2, 42. Das ist ganz wichtig. Und wenn man ein Bein wegnimmt, das Gebet wegnimmt, dann wackelt der ganze Tisch. Das geht gar nicht. Also auf diese 4 Säulen ruht die neutestamentliche Gemeinde. Und der Kämmerer aus Äthiopien war wohl auch da. Er hat diese 1900 Kilometer lange Reise gemacht. Leute, 1900 Kilometer mit einer Kutsche und dann durch Wüsten. Gefährlich. Heute ist schon gefährlich. Wenn du als Tourist in Israel bist und Palästinensergebieten, Gaza sowieso. Aber damals noch sehr gefährlich. Und er macht sich auf die Reise. Warum macht er sich auf die Reise? Er ist doch ein Finanzminister. Finanzminister gehen ja mit Geld um. Mit Zahlenkolonnen, Haushalt in der Regierung, nicht? Posten für Verteidigung, dafür, dafür. Und er macht sich auf diese Reise, vielleicht auch eine Bildungsreise. Jerusalem war der Ort der Schriftreligion. Das war der zentrale Ort des Tempels. Da hat sich Gott geoffenbart seinem Volk Israel. Und das hat sich damals in dem Altertum tief in die Menschen eingeprägt. Aber der Grund war noch ein anderer. Vor 900 Jahren war schon mal jemand da. Das war die Königin von Saba. Heute weiß man nicht genau, wo Saba liegt, ob es das in Südjemen ist. Ausgrabungen geben das nicht her. Es kann auch sein, dass damit auch Äthiopien gemeint ist. Also, vor 900 Jahren kam die Königin von Sabas. Die Geschichte lesen wir in 1. Könige 10. Sie hat von dem Salomo gehört, von seiner Weisheit. Sie machte sich auf, um ihn zu hören. Und was hörte sie? Unaussprechliche Worte. Die Anordnung seiner Diener. Sein Reichtum. Ich habe gestern nochmal nachgelesen. Also, Salomo hat pro Jahr ungefähr 900 Tonnen Gold eingenommen. Unvorstellbar. Und die Königin von Saba hat ihm als Gastgeschenk mitgebracht Edelsteine und 120 Talente Gold. Das sind ungefähr 3,5 Tonnen Gold. Und die schleppt mal 1900 Kilometer durch die Wüste, auch wenn man bewacht ist und so. Das war schon eine logistische Glanzleistung. Das ist mal der historische Teil. Und was hörte sie von Salomo? Ich sagte schon, seine Ordnungen, seine Weisheit. Da ist Salomo solch ein Abbild des Christus. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Also ein Abbild schon des Christus. Seine Größe, seine Schätze, seine geistlichen Schätze. Und später als Resümee sagt dann die Königin von Saba: Also meine Erwartungen wurden weit übertroffen. Nicht annähernd hätte ich sowas vermutet. Also in dieser Tradition ist der Kämmerer aus dem Morgenland und macht sich auf. Und ja, er ist ein angesehener Mann. Und da heißt es ja im Text, Bibeltext, er war in Jerusalem, um anzubeten. Das heißt, er war Mitglied der jüdischen Gemeinschaft. In der Fußnote steht Eunuch. Das heißt nicht, dass Eunuch ist auch eine Bezeichnung für einen Finanzmenschen. also im Hebräischen. Er war kein Entmannter, nicht? Kein kastrierter Mann, wie Eunuchen in dem Harem, ja, die Frauen bewachten. Das war nicht der Fall. Denn ein Eunuch kann nicht Mitglied der jüdischen Gemeinschaft werden. Das verbietet das mosaische Gesetz. Also, er kommt, um anzubeten, und seine Königin schickt ihn, das war die Königin Kandake. In Äthiopien war das so, dass die Königsmutter die Hosen anhatte, um das mal so umgangssprachlich zu sagen. Die hatte die Hosen an und alle anderen dienten ihr. Auch der König musste ihr dienen. Also es war die Tradition. Da hatten also die Frauen und die Königin immer das Sagen. Ja, so war das in biblischen Zeiten. Und dieser Finanzminister macht sich auf den Weg und auf dieser langen, weiten, schwierigen, gefahrvollen Reise. Jetzt müsste man ihn interviewen und fragen, mein Freund, hat es sich denn überhaupt gelohnt? Er hat ja Geld. Er hat sich durch eine teure Jesaja-Rolle gekauft. War ganz stolz drauf. Um nun auf die Suche nach Gott zu gehen, um Gott zu begreifen. Ja, eine lange Reise. Wir könnten auch sagen, es war vielleicht eine Lebensreise. Unser Leben ist ja auch wie eine Reise. Wir sind ja auch auf der Suche, ob alt oder jung. Wir sind alle auf der Suche nach einem besseren Leben, nach einem erfüllten Leben, nach dem Sinn des Lebens. Wofür lebe ich denn überhaupt? Bin ich das Produkt eines Zufalls? Warum lebe ich? Was ist das Ziel des Lebens? Wo kommt das Leben her? Und am Ende stellt man sich die Frage, hast du dein Leben richtig gelebt? Hast du die anvertrauten Funde, die Gott dir gegeben hat, auch eingesetzt für ihn? Das sind also Fragen. Und der Kämmerer, kann ich mir vorstellen, hat vielleicht auch solche Fragen gehabt. Aber da ist ja keiner. Nicht? Er ist sehr gebildet, er macht sich auf, er hat Zeit und Geld. Und dann wendet der Text uns eine zweite Gestalt zu. Den Philippus. Ein Evangelist. Erfolgreich. Einer, der, wenn wir vorher lesen, in den Versen vorher lesen, der erfolgreich das Wort Gottes verkündigte in den einzelnen Städten, in Samaria. Oh, der große Erfolg, der Wundertat, Dämonenaustrieb. Auf einer Welle des Erfolgs. Und dann kommt der Geist Gottes und spricht zu ihm. Steh auf. Vielleicht hat er sich gerade mal einen Augenblick ausgeruht. Nicht? Ist ja auch mal drin. Steh auf und geh nach Süden auf dem Weg, der von Jerusalem nach Gaza führt. Und dann kommt ein Wort. Der ist öde. Boah. Also, liebe Leute, hat sich da Gott nicht vertan? Ich habe doch Erfolg. Ich verkünde das Wort Gottes. Ich darf Wunder im Namen des Herrn tun und dann, jetzt schickt mich der Geist Gottes auf einem öden Weg. Wisst ihr, ich war vor Jahren mit meiner Frau in einer Gruppe in Israel. Dann waren wir jetzt nicht diesen westlichen Teil von Jerusalem nach Gaza über Beersheba, sondern den östlichen Teil, also am Toten Meer entlang über Engedi. Nicht? Und dann sieht man ja, wie die judäische Wüste ist. Es ist eine Steinwüste. Ist nichts los. Ist erbärmlich und heiß. Vertrocknete Sträucher. Noch nicht mal Tiere siehst du. Da schickt einen Gott hin. Also, da würden wir doch mal nochmal nachfragen. Herr, hast du dich nicht vertan? Was soll ich denn da? Öde. Öde heißt ja unfruchtbar. Gott schickt dich und mich vielleicht auch mal auf ödem Weg. Auf Wegen, die uns gar nicht gefallen. Wir haben unser Jahr verplant mit Urlaub, Geburtstag, alles schön und gut. Und plötzlich wirst du krank. Bin ich krank geworden. Musste ins Krankenhaus. War gar nicht geplant. Ein Krankenhaus finde ich ätzend. Nicht? Langweilig. Ich habe auch gefragt, ja, wozu im Krankenhaus? Dann noch einmal im Krankenhaus. Aber spätestens da, als ich dann da war, habe ich gemerkt, warum. Mein Bettnachbar beobachte ich, wie seine Frau kam, ihn begrüßte. Aber sie hat ihn begrüßt, ja, so wie man vielleicht Nachbarn begrüßt. keine nette Umarmung, kein zärtlicher Kuss, kein nettes Fragen, wie geht es dir? So geschäftlich, fast. Bisschen abstoßend. Ja. Und dann habe ich immer mit ihm so darüber gesprochen, abends. Ich hatte schon eine Schlaftablette genommen, aber war doch noch soweit fit. Und dann habe ich immer über den Sinn der Ehe hatten wir plötzlich das Thema. Und dass Gott uns geschaffen hat, Mann und Frau, dass wir einander dienen sollen und dass die Ehe eine Stiftung Gottes ist. Und zu meiner großen Überraschung sagt er, dass sowas habe ich noch nie gehört. Und dann habe ich ihm auch das Evangelium verkündigt von Jesus. Wir brauchen Vergebung. Jesus ist gekommen, um unser Leben einen Sinn zu geben, unsere Schuld zu tilgen. Habe ich noch nie gehört. Und spätestens da wusste ich, warum mich der Herr dahin geführt hat, warum ich die Krankheit hatte. Oder öder Weg kann auch sein. Wenn dein Chef plötzlich sagt, ich möchte, dass Sie ab dann und dann zu Hause bleiben. Also Kündigung. Ich habe das schon mal erzählt hier. Mit 57 sagte mein Chef, wir mussten Personal abbauen. Auch die Führungsebene, zu der ich gehörte, musste abgebaut werden. Ach, Herr Arnold, ich möchte, dass Sie ab Januar zu Hause bleiben. Wir haben schon mit Abfindung alles fertig und so. Ah, bitte? Habe ich nicht geplant. Steht man da? Dann war ich in Großfeld hier beim Arbeitsamt mit 57 Jahren. Ich habe ja viele Kontakte und viele Erfahrungen. Und da habe ich zu dem Leiter, der von dem Arbeitsamt gesagt, hören Sie mal hier, also so geht das nicht hier. Ich möchte mal richtig durchstarten. Ne? Und dann hat der Mann zu mir ein Wort gesagt, ich gebe das mal weiter. Das hat sich auf meiner Seele gebrannt. Da sagt er zu mir, Herr Arnold, Ihre Lebensarbeitszeit ist abgeschlossen. Ihre Lebensarbeitszeit ist abgeschlossen. Ihre Lebensarbeitszeit ist abgeschlossen. Boah, ja ihr Lieben, das war ein Ding. Das war ein öder Weg. Ich habe zwar hinterher noch was gemacht, so freiberuflich ein bisschen, aber so eine Aussage, da müssen wir erstmal das verarbeiten. Gott führt uns auch durch Wege, die uns nicht gefallen. Da ist auch eine Beziehung, die gescheitert ist. Oder eine Liebschaft, die auseinandergeht. Man weiß nicht, warum. Später vielleicht mal, im Rückblick, erahnen wir etwas. Nichts geschieht zufällig. In der Sprüche heißt es, es geschieht kein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht kennt. Das heißt, Gott sieht alles. Und in 1. oder 2. Chroniker steht, die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet sind. Und die Augen des Herrn waren ausgerichtet auf den Kämmerer. Verstehst du, was du liest? Und hier bei dem Philippus sehen wir den Typus eines gehorsamen Menschen. Da wird nicht diskutiert, hinterfragt und nochmal eine Gebetsgemeinschaft und das kann doch nicht sein und der Geist Gottes kann sich auch mal irren, nicht? Ist doch ganz menschlich, geht ja nicht. Nicht? Also, so sind wir gestrickt. Wir lernen Gehorsam. Gehorsam, sagte Samuel, ist besser als Schlachtopfer. Das ist auch ein ganz bekannter Satz. Gehorsam sein. Gehorsam kennt man in unserer modernen Internetgesellschaft gar nicht mehr. Nicht? Hier sagte mal kürzlich jemand, unsere Kinder kennen das Wort Nein gar nicht mehr. Muss man wieder lernen, Nein zu sagen. Kinder können nicht alles bekommen. Ist auch gar nicht gut für sie. Also, er liest den Prophet Jesaja und der Geist Gottes sagt, steig hinzu. Und es ergeben sich ein interessantes Gespräch. Nein, es ergibt sich zunächst mal kein interessantes Gespräch. Er fragt ihn, verstehst du denn, was du liest? Er beginnt das Gespräch mit einer Frage und wir als Christen fragen heute so wenig. Wir müssen viel mehr fragen. Können wir von den Kindern lernen? Papa, warum singt denn der Vogel? Ja, ist Frühjahr, er steckt sein Revier ab und warum tut er das denn? Ja, der will, sucht eine Partnerin und dann, ja, warum das denn? Dann legen sie Eier, ja. Also, durch Fragen erhält man den Hintergrund. erfährt man etwas. Heute in unserer modernen Zeit, da ist das Fernsehen, die erklären uns die Welt. Müssen wir mal fragen, stimmt das denn alles so? Das ist ja vielleicht die Sichtweise eines angesehenen Fernsehjournalisten und seiner wissenschaftlichen Arbeit. Aber ob das der Weisheit letzter Schluss ist, da mache ich 3 Fragezeichen. Da müssten wir viel mehr fragen. Und er fragt ja hier, verstehst du auch, was du liest? Mit dem Fragen beginnt das Begreifen der Welt. Mit dem Fragen beginnt das Begreifen der Welt und auch beginnt das Begreifen meines Lebens. So fragt er ihn, verstehst du auch, was du liest? Der eigene Bildungsprozess setzt sich in Gang. Und dann heißt es hier, der Philippus, wörtlich, ist ganz wichtig, dass wir das Wort Gottes immer wörtlich und ganz genau nehmen, mit dem Propheten Jesaja begann er und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte der Jünger, der Emmaus-Jünger. Da war ja Jesus, gesellte sich zu den Emmaus-Jüngern mit auf dem Weg und dann schalt er ihren Unglauben und dann erklärte er ihn wörtlich, von Mose an und dem Propheten, was ihn betraf. Also Information ist wichtig. Und Jesus hat ihnen alles erklärt, was ihn betraf. Und was war das Ergebnis dieser Bibelunterweisung durch Jesus selbst? Brannte nicht unser Herz, als wir auf dem Wege fahren und er zu uns redete. Ein brennendes Herz, ein leuchtendes Herz. Nicht durch irgendwelche fiese Matenten, die wir machen und so. Nein, durch das Hören des Wortes Gottes, das Fragen danach, durch ein gehorsames Herz. Da kommt das brennende Herz für Jesus. Das ist der Unterschied. Der 12-jährige Jesus fällt mir da so spontan ein. Die Eltern haben ihn verzweifelt gesucht, lesen wir im Lukas-Evangelium, nicht? Und dann finden sie ihn schließlich im Tempel. Hätten ihn wahrscheinlich überall wohl vermutet, aber nicht im Tempel, ein 12-Jähriger. Wo ist er sonst, ne? Mit seinen Spielkameraden unterwegs, aber nicht Jesus. Da heißt es, er stellte auch Fragen an die Gelehrten, an die Pharisäer, Schriftgelehrten, und sie erstaunten über seine Fragen und über sein Wissen. Also Fragen stellen, eröffnen sich Horizonte, begreifen wir das Leben und begreifen wir uns selbst. Bildung ist anstrengend. Durch Fragen habe ich mir noch notiert, das andere entdecken und durch das andere entdecken wir das eigene. Oder erst in der Fremde begreifen wir die Heimat. Erst in der Fremde weißt du, was du an dein Zuhause hast. Also die Begegnung mit dem Fremden, mit dem Kämmerer ist einzigartig. Und der Kämmerer ist gelehrig. Er nimmt das Wort Gottes auf, die Botschaft von Jesus. Das ganze Alte Testament atmet ja den Messias. Aber sie sind ja in der Wüste. Und achtet mal auf diesen feinen Unterschied. Plötzlich sagt der Kämmerer, als er im Glauben Jesus erfasst hat, was hindert mich, getauft zu werden? Und plötzlich ist da Wasser. Wasser in der Wüste. Ja, gibt's denn sowas? Vermuten wir doch gar nicht. Als junger Mann, wie ich im Außendienst war, wusste ich da bestimmte Kunden, die kaufen nicht, aber ich musste die ja alle 6 Wochen besuchen, habe ich schon mal erzählt, diese. Und trotzdem bin ich dann da rein, dem Kunden, habe dann meine Leier abgespült und ja, und dann gesagt, so und so, und der Kunde kauft ihn. Und dann fragt der Kunde, haben Sie nicht das und das auch? Sage ich, selbstverständlich. Ach, und dann hat er das gekauft. Das heißt, den Fehler habe ich gemacht. Nicht immer Betriebsblind, immer von A nach B gesprochen, sondern fang doch mal mit C und D an. Kreativität nennt man sowas im Menschlichen. Aber hier, was hindert mich, getauft zu werden? Was hindert dich, getauft zu werden? Was hindert dich, Jesus nachzufolgen? Jesus anzunehmen? Zu Jesus zu sagen, Herr Jesus, vergib du mir meine Schuld, nimm mich an als dein Kind. In mir wohnt nichts Gutes, das weiß ich. Wir können Menschen was vormachen, aber nicht Gott was vormachen. Herr, nimm mich an als dein Kind. Vergib du mir meine Schuld, reinige mein Herz. Ich will dir nachfolgen. Ihr Lieben, dann ist auch Wasser da. Wasser, wo vorher Wüste ist. Dann ist Leben da, wo vorher alles tot ist. Ein gehorsames Herz. Gott baut seine Gemeinde. 3000 Seelen wurden hinzugetan. Von wem denn? Welcher Evangelist oder welcher Bruder oder welche Organisation? Nein, der Geist Gottes tut zur Gemeinde hinzu. Jede Bekehrung ist das Werk des Heiligen Geistes, nicht von Menschen. Der Geist weht, wohin er will. Das ist ein Grundsatz. Der ist nicht verfügbar. Auch wenn manche Gemeindestrukturen meinen, die können über den Geist Gottes verfügen und allerhand Sachen machen. Nee, der Geist Gottes ist nicht verfügbar. Er weht, wo er will, und auch eine Bekehrung kann man nicht erzwingen. Siehe, da ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden. Wasser. In Ezekiel 47 ist ein schönes Bild der Gnade Gottes. Da sagt der Prophet Ezekiel, da sieht er Wasser von Osten, erst wenig Wasser, bis zu den Knöcheln. Ging in das Wasser bis zu den Knöcheln, dann ging er weiter, noch mehr Wasser, 1000 Ellen maß er, Wasser bis an die Hüften. Dann maß er noch mal 1000 Ellen Wasser bis zur Brust und dann war noch mehr Wasser. Es war so viel Wasser, dass er schwimmen musste. Wasser, wo er nicht mehr durchfahren kann. Ein Bild der Fülle der Gnade Gottes. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe. Oder wir können auch sagen, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das müssen wir begreifen und auch verstehen. Gott kann alles. Nur eins kann Gott nicht. Er kann sich nicht widersprechen in seinem Wort. Und Gott ist ein Gemeinschaftsmensch. Im ersten Buch der Bibel lesen wir schon, Adam, wo bist du? Gott ruft immer wieder zu Umkehr. Er sucht den Menschen. Und dann begreifen wir auch, wie das göttliche Herz gestrickt ist. Es ist ein Herz voller Liebe, voller Heiligkeit, voller Gerechtigkeit. Er sucht den Verlorenen. Er sucht die Untauglichen. Er sucht die, die nicht qualifiziert sind. Die sucht er. Und dann ist Wasser da. Leben da. Wenn wir gehorsam sind. Ich komme zum Schluss. Sich taufen lassen heißt, ich habe verstanden. Ich habe verstanden, dass Jesus in den Tod für mich ging und dass Jesus auferstanden ist. Das Untertauchen im Wasser, symbolisch und meint, gestorben mit Christus, auftauchen aus dem Wasser, das neue Leben in Christus. Ein Start. Ist noch nicht das Ziel, ist der Startpunkt. Sich taufen lassen heißt also, ich gehe bewusst meinen Weg mit dem Herrn Jesus und mein Leben richte ich auf ihn aus, will ihm gehorsam sein. Und mein Leben in seiner Hand ist auch eine Bildungsreise. Von ihm lerne ich, wie die Königin Saba von Salomo erstaunt war über seine Weisheit, über seine Größe, über die Art, wie er sich bewegte, über die Kleidung seiner Diener, war erstaunt. So dürfen wir erstaunen über Jesus und immer neu staunen über seine Liebe und Hingabe. Und dann plötzlich hat er ihn getauft. Wichtig ist, beide gingen miteinander in das Wasser. Und nicht so drei Tropfen Wasser auf dem Kopf. Nee, Das nicht. Sie gingen beide in das Wasser und Philippus stieg auch aus dem Wasser. Und dann plötzlich ändert sich die ganze Situation. Das Ziel ist erreicht. Der Kämmerer hat Jesus gefunden und er zog fröhlich seines Weges. Und verstehen wir auch von der Historie, dass das Evangelium auch in Nordafrika zu Hause ist. Und auch heute hat die äthiopische Kirche Anteil in Jerusalem an diesen ganzen Tempelbezirken. Da gibt's ja die orthodoxe Kirche, die katholische Kirche, die evangelische, jeder hat so einen kleinen Anteil. Und die äthiopische Kirche hat den kleinsten Anteil, auch den ein bisschen verwahrlosten Anteil. Aber ist egal. Sie haben Anteil. Interessant. Die ganze Bibel ist wie ein feines Uhrwerk mit vielen kleinen, zarten Zahnrädern, die ineinander greifen, die eins zum Ziel haben, uns die Zeit zu zeigen und geistlich gesehen, die uns zeigen, wer Jesus ist. Alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis sind in Christus verborgen. Er ist der Kyrios des Vaters. Also, Jesus nachfolgen heißt, auf ihm sich verlassen. Und dann heißt es, der Kämmerer zog fröhlich seines Weges und Philippus wurde entrückt und war in Aschdod erfunden. Also keine Kumpanei. Hey, hast du einen Job für mich in Äthiopien? Finanzministerium? Vielleicht besser, ne? Und er so, nee, keine Kumpanei. Zack. Auftrag erfüllt. Reise ist gelungen. Und was lernen wir davon? Wir lernen davon, Gott sucht dich. Seine Augen durchlaufen die ganze Erde. Er sucht gehorsame Menschen, um sich mächtig zu erweisen. Gott ist kein Geizkragen. Oh, der ist reich. Gibt dir alles, was zum Leben ist, natürlich. Aber er führt uns auch schon mal öde Wege. Wege, die uns nicht gefallen. Aber er führt sie letztlich zum Guten. Und wer Jesus hat, der kann fröhlich seinen Weg ziehen. Er hat das Wesentliche seines Lebens gefunden. Er hat das Leben gefunden. Jesus ist das Leben. Er ist der Abdruck und das Abbild des Vaters im Himmel. Also bist du zu beneiden, wenn du den Weg mit Jesus gehst. Lass dich bestärken. Sei gehorsam. Der Herr segne dich. Amen.